بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بجنت النام الله الرحمن الرحيم. الله زيجن هاي البمهات شكايت من البروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Wir machen heute inshallah ta'ala weiter im zweiten Band von Sunan Imam Abi Dawud auf der Seite 142 im Unterkapitel oder im Kapitel die freiwilligen Gebete, im Unterkapitel sich nach den beiden Rak'ah vor dem Morgengebet hinlegen, im Hadith 1261. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn jemand die beiden Rak'ah vor dem Morgengebet verrichtet hat, soll er sich auf seine rechte Seite legen. Marwan ibn al-Hakam sagte dann zu ihm: Reicht es nicht aus? Das heißt, sagte dann zu ihm, wer heißt es, offensichtlich zu Abu Huraira radiallahu anhu, weil Marwan ibn al-Hakam war kein Sahabi. Reicht es nicht aus, wenn man statt sich auf seine rechte Seite hinzulegen zur Moschee läuft? In der Überlieferung von Ubaidullah sagte er als Antwort: Nein. Ibn Umar erfuhr dann davon und sagte: Abu Huraira macht es sich selbst schwer. Dann wurde zu Ibn Umar gesagt: Leugnest du etwas von dem, was er sagt? Er sagte: Nein, es ist nur so, dass er sich wagt und wir uns nicht. Abu Huraira erfuhr dann davon und sagte: Welche Sünde lastet auf mir, wenn ich mir einiges gemerkt habe und sie nicht? In diesen Überlieferungen oder in diesen Überlieferungen mit dem Propheten والسلام, erfahren wir eine Sünde des Propheten sallallahu alaihi wasallam als Zusammenfassung, abgesehen von der Diskussion, ist, dass man sich nach dem Morgen, dass man vor dem Morgengebet, ist ja, wie wir letztes Mal erfahren haben, eine Sunna, zwei Rak'at zu verrichten. Und der Prophet والسلام, sagt in einer Überlieferung: Rak'at al-Fajri khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Das heißt, die beiden Rak'at vor dem Fajr-Gebet sind besser als das diesseits und alles, was es darin gibt. Und deswegen hat er والسلام, besonders viel Acht darauf gegeben, dieses Gebet einzuhalten, selbst wenn es langsam hell wurde. Hat er trotzdem erst dieses Gebet verrichtet, bevor er das Fard-Gebet verrichtet hat. Ebenso macht er es zu einer Sunna, dass man, wenn man diese zwei Rak'ah gebetet hat, dass man sich auf seine rechte Seite hinlegt. Offensichtlich als eine Art Stärkung für das Fard-Gebet. Denn die aufrichtigen Gläubigen stehen im letzten Teil der Nacht im Gebet und kurz bevor die Morgendämmerung eintritt, verrichten sie das Witr-Gebet und danach, nachdem der Muadzin den Fajr Adhan ausgerufen hat, verrichten sie zwei Rak'ah freiwillig, das sind die zwei, von denen wir hier gerade sprechen, und danach warten sie auf das Fard-Gebet. Und in der Regel ist man in der Nähe der Moschee. Und das gehört zur Sunna dazu, denn der Prophet a.s.w. selbst war neben der Moschee, beziehungsweise wenn er sein Zimmer verlassen hat, war er schon in der Moschee. Und deswegen, wenn jemand in so einer Situation ist, dann legt er sich hin, bis zur Iqama ausgerufen ist, und dann kommt er zum Fard-Gebet. Und wenn er diese Sunna unterlässt, ist auch kein Vergehen, weil wenn man weiter entfernt ist, kann es sein, dass man deswegen den Anfang des Gebetes nicht erwischen würde. Das wäre eine andere Angelegenheit. Aber ist diese Sunna nur für den Imam? Die Antwort lautet offensichtlich nicht, denn er sagte, wenn jemand die beiden Rak'ah vor dem Morgengebet verrichtet hat, soll er sich auf seine rechte Seite legen. Marwan ibn al-Hakam sagte dann zu ihm: Reicht es nicht aus, wenn man statt sich auf seine rechte Seite hinzulegen zur Moschee läuft? Ist das die eine Art der Handlung, nicht ein Ersatz für die andere Art der Handlung? Das ist seine Frage. In der Überlieferung von Ubaidullah sagte er als Antwort: Nein. Offensichtlich Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Das heißt, Abu Huraira sagt: Diesen Hadith des Propheten a.s.w. hast du nicht umgesetzt, wenn du die zwei Rak'ah verrichtet hast, zu Hause und dann zur Moschee läufst. Und diese Sunna hast du erst umgesetzt, wenn du sie so umgesetzt hast, wie der Prophet sie umgesetzt hat, alayhi salatu wassalam. Ibn Umar radiallahu anhu erfuhr dann davon, das heißt, erfuhr von dieser Frage und der Antwort von Abu Huraira. Er sagte, Abu Huraira macht es sich selbst schwer. Abu Huraira macht es sich selbst schwer. Yani, das ist, als würde er sagen, statt dass man sich hinlegt, kann man sich auch zur Moschee begeben und dort auf das Gebet warten. Man muss nicht unbedingt sich hinlegen und danach erst sich zur Moschee begeben. Er macht sich das selbst schwer, weil er der Meinung ist, dass die Sunna genauso umzusetzen ist, wie in diesem Hadith überliefert worden ist. Dann wurde zu Ibn Umar gesagt, leugnest du etwas von dem, was er sagt? Yani, warum sagst du es, er macht es sich schwer? Denkst du, Abu Huraira, die Überlieferung über den Propheten ist falsch in diesem Zusammenhang? Es stimmt gar nicht, was er da sagt. Dann sagt er, nein, das ist nicht der Grund. Er sagte, nein, es ist nur so, dass er sich wagt und wir uns nicht. Das heißt, das kann bedeuten, dass er mehr erzählt über den Propheten, weil das ist der Vorwurf, den manche gegenüber ihm erhoben haben. Er wagt sich mehr, das heißt, er erzählt mehr über den Propheten, als wir über den Propheten erzählen. Das ist das Wagen in diesem Zusammenhang. Weil die Menschen sind unterschiedlich. Der eine erzählt drauf los, ja, weil er eben viel zu erzählen hat. Und der andere weiß auch viel, aber er traut sich manchmal nicht alles zu sagen, weil er Angst hat, Fehler zu machen. Okay? Er war zwar dabei, hat es auch gesehen, aber er hat so seine Zweifel. Hat er das auch wirklich so gesagt? Hat er es vielleicht anders gesagt? Gibt es vielleicht einen Zusammenhang? Dann hält er sich lieber vorsichtig zurück und dadurch automatisch erzählt er weniger über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen hat er gesagt, nein, es ist nur so, dass er sich wagt. Also er erzählt viel über den Propheten sallallahu alaihi wasallam und wir erzählen nicht so viel über den Propheten. Dabei natürlich nicht so viel wie Abu Huraira radiallahu anhu, aber Abdullah ibn Umar selbst gehört zu den Sahaba, zu den sieben, die am meisten Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert haben. Aber nicht so viel wie Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Und Abu Huraira erfuhr dann davon, das heißt, er erfuhr davon, dass Ibn Umar diese Aussage gemacht hat. Abu Huraira traut sich mehr, als wir uns trauen. Es traut sich mehr, über den Propheten zu berichten, als wir uns trauen, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu berichten. Dann sagt er als Antwort, فَمَا ذَنْبِي إِن كُنْتُ حَفِظْتُ وَنَسُوا. Warum ist es jetzt meine Schuld, sagt er, warum ist es jetzt meine Sünde, dass ich mir Sachen gemerkt habe, die die anderen sich nicht gemerkt haben? Warum ist es meine Sünde, wenn ich mir etwas gut gemerkt habe und die anderen haben vieles vergessen? Okay. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Deswegen Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu hat eine spezielle Stellung unter den Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam, was sein auswendig Lernvermögen angeht, sein Hifz angeht. Warum, liebe Geschwister? Ganz einfach, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst Dua gemacht hat für Abu Huraira. Abu Huraira hat sich beklagt beim Propheten, dass er nicht so gut sich merken kann, was der Prophet sagt. Und dann hat der Prophet für ihn ein Bittgebet gesprochen. Und ihr wisst, dass die Bittgebete des Propheten erhört werden. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass er radiallahu ta'ala anhu sich mehr Hadithe gemerkt hat als viele andere Menschen. Das ist die eine Angelegenheit. Aber interessanterweise, das ist das, was das auswendig Lernen angeht. Aber was das Überliefern an sich angeht, so gab es andere Sahaba, die mehr überliefert haben als er selbst. Warum wissen wir das? Weil Abu Huraira radiallahu anhu selbst gesagt hat, dass niemand so viel Hadithe kennt über den Propheten sallallahu alaihi wasallam wie er selbst, außer Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu. Und was ist der Grund? Er sagte, denn er konnte schreiben und ich konnte nicht schreiben. Und das ist ein großer Hinweis darauf, dass man sich nicht auf sein Gedächtnis alleine verlassen sollte, weil das ist eine Ausnahmeperson, radiallahu anhu. Ansonsten die anderen Menschen, die sollen sich merken, das ist zwar gut, aber das aufzuschreiben ist noch einmal ein Tick besser, weil beides zusammen ist das Beste. Denn der Mensch, selbst wenn er jetzt ein ausgezeichnetes Gedächtnis hat, ein fotografisches Gedächtnis hat, wie man sagt, nichts vergisst, was lässt dich wissen, wenn du 60 Jahre alt geworden bist, 70 Jahre alt geworden bist, 80 Jahre alt geworden bist? Irgendwann vergisst du. Und das gehört zur Menschlichkeit dazu. 1262. Aisha radiallahu anha sagte, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sein Gebet am Ende der Nacht beendet hatte, schaute er, ob ich wach war. Wenn ja, unterhielt er sich mit mir, und wenn ich schlief, weckte er mich auf und betete die beiden Rak'a und legte sich dann hin, bis der Muezzin ihn um Erlaubnis fragte, den Gebetsruf für das Morgengebet auszurufen. Dann betete er zwei kurze Rak'a und ging dann zum Gebet hinaus. In dieser Überlieferung gibt uns Aisha radiallahu anha einen Ausschnitt aus der Nacht des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er eben am Ende der Nacht gebetet hat. Warum? Weil am Ende der Nacht, das letzte Drittel der Nacht, ist wertvoller als jeder andere Teil der Nacht. Und warum? Weil in diesem letzten Teil der Nacht Allah subhanahu wa ta'ala ausruft. Er sagt, wer bittet mich um etwas, sodass ich ihm gebe? Wer bittet mich um Verzeihung, dass ich ihm verzeihe? Wer ruft mich an, sodass ich seinen Gebetsruf erhöre? Diese letzte Drittel der Nacht, für denjenigen, der kann, ansonsten, wer nicht kann, betet er eben zu einem anderen Teil der Nacht. Also das Gebet an sich ist wichtiger als die Zeit, zu der das Gebet verrichtet wird in der Nacht. Der Prophet, wenn er fertig war, schaute er, ob ich wach war. Das heißt, er schaute, ob seine Ehefrau Aisha wach war. Warum? Weil nachdem er, Allah Azza wa Jal, seinen Anteil an der Nacht gegeben hat, schaut er auf die anderen Menschen um sich herum, auf die Menschen um sich herum, die ein Anrecht auf ihn ebenfalls haben. Denn es gibt in unserer Religion kein Zölibat, Rahbaniyah, und deswegen ist es keine Sunnah, dass man die ganze Nacht durchbetet und jeden Tag fastet, weil darunter letztendlich dann die eigene Familie leidet. Und auch das hat zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam stattgefunden. Das heißt, es gab manche, die sich beschwert haben, weil ihre Ehemänner sich ganz dem diesseits entsagt haben und sich nur Allah zugewandt haben. Das Problem der Menschen heutzutage ist meistens umgekehrt, also sie machen das zu wenig, aber bis heute gibt es Menschen, die in diesen Sachen übertreiben und das Maß der Mitte des Propheten a.s.w. nicht finden. Und mit dem Maß der Mitte meine ich, dass man jedem sein Recht gibt. Und das hört sich vielleicht schlimm an, aber Allah ist es, der uns angeordnet hat, unserer Ehefrau, Kindern ihre Anrechte zu geben. Das heißt also, wenn du dich kümmerst um deine Familie und so weiter, dann gehört das zum Recht Allahs dazu. Ja, gehört das zum Recht Allahs dazu. Wenn ich wach war, unterhielt er sich mit mir, wie er jeder andere Mensch auch, a.s.w. Der Prophet a.s.w. fragt nach, wie es ihr geht, wie es ihr fühlt. Und das, was zwischen einem Mann und einer Frau im Gespräch stattfindet, findet auch zwischen ihm und seiner Ehefrau statt, a.s.w. Und wenn ich schlief, weckte er mich. Wenn ich schlief, weckte er mich. Das heißt, der Prophet ﷺ ließ seine Frau auch nicht die ganze Nacht durchschlafen, sondern munterte sie dazu auf, ebenfalls einen Teil der Nacht zu beten. Das heißt, auf Arabisch heißt es, in kuntu na'imatan ayqadhani wa salla ar-rak'atayn. Das heißt, Wenn ich wach war, weckte er mich und betete die beiden Rak'a. Welche beiden Rak'a sind das? Allahu tabarak ta'ala a'lam. Aber es gibt in manchen Überlieferungen den Hinweis darauf, dass er sallallahu alaihi wasallam nach dem Witr-Gebet nochmal zwei Rak'a verrichtet hat. In manchen Überlieferungen hat er nach dem Witr-Gebet danach nochmal zwei Rak'a verrichtet. Vielleicht sind das diese zwei Rak'a. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Allah weiß am besten Bescheid. Und legte sich, aber das sind nicht die zwei Rak'a vor dem Fajr-Gebet, weil die kommen ja jetzt noch. Und legte sich dann hin, bis der Muezzin ihn um Erlaubnis fragte, den Gebetsruf für das Morgengebet auszurufen. Weil hier kommen wir zu dem Teil, weil die zwei Rak'a vor dem Adhan, zwei Rak'a vor dem Fajr-Gebet, die werden ja erst nach Beginn der Fajr-Zeit verrichtet. Bilal, radiallahu anhu, oder Abu Mahdura, oder eben Umm Maktum, wer auch immer gerade der Muaddin war, kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber der erste, normalerweise war es in diesem Fall eben Umm Maktum, weil Abu Hilal radiallahu anhu hat den ersten Adhan beim Fajr ausgerufen. Eben Umm Maktum hat den zweiten Adhan zum Fajr ausgerufen und er fragte den Propheten, ob er den Gebet ausrufen darf. Und wenn er ihm Erlaubnis, die Erlaubnis erteilte, dann rief er aus. Und das weist darauf hin, wie wir immer gesagt haben, öfter gesagt haben, dass es einen Kontakt gibt zwischen dem Muaddin und dem Imam. Der Imam ist der, der vorbetet, der Muaddin ist derjenige, der den Gebetsruf aufruft. Aber was bringt es, wenn der Muaddin ausruft und der Imam der Meinung ist, dass das Gebet jetzt noch nicht stattfinden sollte, weil er hat einen besseren Überblick. Der Imam sieht zum Beispiel, dass die Gemeinschaft für sie ist besser, dass sie das Gebet etwas hinausschiebt. Ja? Wie zum Beispiel, wenn es besonders heiß ist oder wenn es gerade stark regnet oder aus welchen Gründen auch immer, weil es eine wichtige Ansprache gibt, die er zu halten hat und so weiter und so fort. So deswegen, der Muaddin normalerweise bittet um Erlaubnis, ob er dann ausrufen darf. Und es hat zwei Vorteile. Erstens, du siehst, ob der Imam tatsächlich vorhat, das Gebet auch zu dieser Zeit zu verrichten. Und zweitens, dass der Imam daran erinnert wird, an das Gebet, dass er ebenfalls nicht das Gebet vergisst. Dann hat der Prophet a.s. nach dem Adhan die zwei kurze Raka'a verrichtet vor dem Fajr-Gebet und ging dann zum Gebet hinaus. In diesem Fall ist dieses Hinlegen erwähnt worden, bevor die Fajr-Zeit eintrifft. Bevor die Fajr-Zeit eintrifft. Und das ist alles kein Widerspruch. Warum? Weil es kann sein Situationen, in der er das so gemacht hat, es kann sein Situationen, in der er es anders gemacht hat. Und das gibt uns das Gefühl, dass der Prophet a.s. sich ausgeruht hat, wenn er Bedarf hatte, sich auszuruhen. Ja, wenn du viel gebetet hast in der Nacht und dann gehst du direkt ins Fardgebet in die Moschee und betest vor, kann es sein, dass deine Stimme versagt. Kann sein, dass du schnell liest und weil du müdest, dich dann wirklich hinlegen willst. Und diese kurze Verschnaufpause, dieses kurze Ausruhen, da sammelt man seine Energie wieder. Und Allah weiß am besten Bescheid. Aisha radiallahu anha berichtet im Hadith 1263, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam die beiden Rak'a des Morgengebetes verrichtet hatte, legte er sich hin, wenn ich am Schlafen war. Und wenn ich wach war, unterhielt er sich mit mir. Auch hier sehen wir, dass er das nicht immer gemacht hat, sondern situationsbedingt gemacht hat. Wenn seine Ehefrau sowieso schläft, dann hat er sich dazu hingelegt. Wenn sie nicht am Schlafen war, dann hat er sich mit ihr unterhalten und ist offensichtlich danach zum Gebet hinausgegangen, wenn die Iqama ausgerufen werden sollte. Wallahu a'lam. 1264, Abu Bakr radiallahu anhu sagte, ich ging mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zum Morgengebet. Jeden, an dem er vorbeikam, rief er zum Gebet oder stieß ihn mit seinem Fuß an. Diese Überlieferung ist daif, deswegen brauchen wir uns damit nicht länger zu beschäftigen. Aber sie wäre ein Hinweis darauf, das was sowieso der Fall ist. Normalerweise, wenn du in die Moschee kommst und du siehst jemanden noch schlafen, obwohl die Gebetszeit jetzt gleich beginnt, dann gehört es zum Amr bil Ma'ruf, zum Gebieten des Guten, des Vernünftigen, des allgemein Rechtlichen, dass man die Person dazu, zum Guten aufruft, ja, dass man sie aufweckt, damit sie rechtzeitig noch die Gebetswaschung durchführen können und am Gebet teilnehmen können. Und Allah weiß, vielleicht bekommst du dadurch dann die gesamte Belohnung, die er bekommt, weil er das Gebet rechtzeitig verrichtet. Und nur Allah weiß, wie viele Belohnungen der Muaddin bekommt. Der Grund dafür ist, dass die Menschen ihre Gebete nicht nur rechtzeitig verrichten, sondern in der Gemeinschaft der Muslime verrichten. Und deswegen, warum? Weil der Prophet a.s. hat uns darauf hingewiesen, dass wenn man der Grund ist dafür, dass jemand anderes etwas Gutes macht, dann bekommt man die gleiche Belohnung wie der andere, ohne dass vom anderen irgendetwas von der Belohnung geschmälert wird. Unter Kapitel Nummer 5. Wenn der Imam betet, wenn man die beiden Rak'a vor dem Fajr-Gebet noch nicht verrichtet hat. Jetzt stellt sich die Frage, der Imam betet schon das Fajr-Gebet. Ich meine damit das Fard-Gebet. Der Imam betet das Fard-Gebet und ich habe die Sunna vor dem Fardgebet noch nicht verrichtet. Wie soll ich in diesem Zusammenhang verfahren? 1265. Abdullah ibn Sarjas radiallahu anhu oder Sarjis radiallahu ta'ala anhu sagte, ein Mann kam, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gerade das Morgengebet verrichtete. Er betete dann die beiden Rak'a und betete dann mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als er fertig war, sagte er sallallahu alaihi wasallam, o Sohn, so, welches war jetzt dein Gebet? Dasjenige, das du allein verrichtet hast, oder dasjenige, das du mit uns zusammen gebetet hast? Nehmen wir diese Überlieferung und nehmen wir dann die noch danach. 1266. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn die Iqama des Pflichtgebetes ausgerufen wurde, darf außer dem Pflichtgebet kein anderes Gebet verrichtet werden. Aus diesen beiden Überlieferungen oder aus der zweiten Überlieferung zur ersten, wenn wir die zusammen fügen, dann verstehen wir, dass die Aussage des Propheten والسلام, als der Mann mit dem Beten fertig war, er hat erst zwei Raka gebetet und danach hat er mit dem Propheten sallam, mitgebetet. Auf jeden hat er schnell gemacht, hat dann sich hinzugestellt, weil der Prophet والسلام, hat ja beim Fajr gebetet, das geht etwas in die Länge gezogen, was die Koranlesung angeht. Offensichtlich ist seine Aussage, oh so und so, welches war jetzt dein Gebet? Dasjenige, das du allein verrichtet hast oder dasjenige, das du mit uns zusammen gebetet hast? Offensichtlich war das als Kritik gemeint. Als Kritik gemeint, das heißt, du hättest nicht alleine beten sollen, während wir in der Gemeinschaft beten. Und deswegen, die islamische Scharia achtet sehr darauf, dass in der Gemeinschaft keine Spaltung entsteht, weder in den Herzen noch dem äußerlichen Anschein nach. Und deswegen, wenn jemand in die Moschee kommt und es wird in der Gemeinschaft gebetet, betet man mit dem Imam. Selbst wenn der Imam inmitten einer Rak'a ist, zum Beispiel er ist im Sujud oder im Julus oder auch immer, wenn du ins Gebet kommst, betest du von der Stelle, wo er gerade am Beten ist. Am Anfang ist es dann, war es nicht so. Wenn du damit angefangen hast zu beten, dann versuchst du den Imam einzuholen, bis du zu seiner Stelle kommst. Aber jetzt ist es nicht so, sondern du kommst mit Salat, du findest den Imam im Ruku' vor, dann begibst du dich ebenfalls in den Ruku', die Verbeugung. Ja. Das ist die Sache. Das hat der Mann ja nicht gemacht. Der Mann hat erst zwei Raka gebetet, dann hat er mit dem Propheten gebetet, alayhi salatu wassalam. Und die Kritik lautete, warum hast du alleine gebetet? Hättest du mit uns zusammen gebetet? Das ist das Entscheidende. Warum? Weil er in der danach folgenden Überlieferung das ausdrücklich gesagt hat, wenn die Iqama des Pflichtgebetes ausgerufen wurde, darf außer dem Pflichtgebet kein anderes Gebet verrichtet werden. Wenn in einer Moschee die Iqama ausgerufen wird, darf niemand sich beschäftigen mehr mit etwas anderem, außer dem Pflichtgebet. Und hier stellt sich eben natürlich die Frage, wie soll man verfahren, wenn man das Gebet gar nicht verrichtet hat? Oder wenn man dabei ist, gerade es zu verrichten? Die zwei Situationen sind für uns sehr wichtig. Wie man verfahren soll, wenn man das Gebet gar nicht verrichtet hat, das sehen wir im folgenden Kapitel, Kapitel Nummer 6 von Imam Abu Dawud, rahimahullah. Aber wie hat man zu verfahren, wenn die Iqama ausgerufen wird, während man das Sunna-Gebet verrichtet? Die Antwort lautet, in diesem Fall sind die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, unterschiedlicher Meinung. Die Gelehrten unterschiedlicher Meinung. Manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, sagen, wenn du kurz davor bist, das Gebet zu beenden, oder wenn du schon ein Rak'a verrichtet hast, dann sollst du dieses Gebet zu Ende verrichten und danach ins Fardgebet eintreten. Aber wir sehen an diese Aussagen, dass sie offensichtlich dem Hadith widersprechen. Der Hadith sagt, du sollst abbrechen. Es gibt kein Gebet. Sie sagen, gemeint ist mit darf außer dem Pflichtgebet kein anderes Gebet verrichtet werden. Das heißt, man darf kein anderes Gebet anfangen zu verrichten. Aber wenn wir schauen auf die wirkliche Bedeutung des Hadithes und was die Weisheit ist, die dahinter steckt, ist doch offensichtlich, dass es um die Belohnung geht, die einem vergeht. Das heißt, das Fardgebet im Vergleich zum Sunna-Gebet ist unvergleichbar. Das Fardgebet ist eine Belohnung, von der dein Islam abhängt. Weil die Säulen des Islam sind auf 5 aufgebaut. Und eins davon ist das Salah. Das Fajr-Gebet ist eine freiwillige Tat. Und deswegen macht es keinen Sinn, dass man ein Fardgebet vernachlässigt zugunsten eines freiwilligen Gebetes. Das ist eine Logik. Und wenn wir das verstanden haben, dann kann man sagen, wenn man hört, dass der Muaddin die Iqama ausruft und man es noch schafft, das Sunnah-Gebet zu Ende zu verrichten, bevor der Imam mit Allahu Akbar anfängt, dann könnte man sagen, okay, man macht das Sunnah-Gebet zu Ende. Aber auch in dieser Situation darf man nicht vergessen, es vergeht einem was? Es kann einem vergehen, dass man in der ersten Reihe betet, in der besten Position, weil die Leute rücken zusammen in diesem Moment, wenn die Iqama ausgerufen wird. Zweitens, es kann dir passieren, dass du, also es kann passieren, dass du selbst Grund dafür bist, dass die Gemeinschaft gestört wird. Wie jemand, der irgendwo betet und dann die Leute sind gehindert, die Lücken zu schließen, beziehungsweise sind gehindert, vorbeizulaufen, fühlen sich gestört, vorbeizulaufen. Weil viele Leute wissen nicht, wenn ein Mensch betet, es ist eine Sunna, dass er zu einer Sutra betet, zu einer Abschirmung, richtig? Wie eine Wand, ein Stuhl, ähnliches. Okay, wenn keine Sutra da ist und er betet in den freien Raum hinein, darf ich vor ihm laufen? Wenn ja, wo darf ich vor ihm laufen? Die Antwort ist, ich darf vor ihm laufen, aber nicht direkt vor ihm, sondern ich muss ein bisschen Platz lassen, sodass er Sujud machen kann und nicht gestört würde. Okay? Das ist die Stelle. Aber das wissen viele Leute nicht und deswegen fühlen sie sich gestört und sie können dann nicht vorbeilaufen und dann die ganze Gemeinschaft kann ihre Reihen nicht schließen, nur weil jemand noch dabei ist, eine Sunna zu beten. Ja? Vor all dies zeigt, dass Sinn und Zweck des Hadithes hier ist, dass das Fardgebet jetzt stattfindet, beschäftige dich nicht mit einem freiwilligen Gebet auf Kosten des Fardgebetes und schon gar nicht auf Kosten, dass die Leute als Gemeinschaft aufgehalten werden. Und dann kommt noch hinzu, was stört es dich denn, wenn du das Gebet abbrichst? Die Belohnung, die du verrichtet bekommst, bis zu diesem Moment, den du verrichtet hast, geht bei Allah nicht vergehen, nicht verloren. Du hast die Fatiha gelesen, du hast eine Sura gelesen, du hast Allahu Akbar gesagt, du hast Dhikrullah Azza wa Jal gemacht. Denkst du, Allah Tabaraka Ta'ala lässt diese Belohnung verloren gehen, nur weil du die Sunna des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam umsetzt? Du hörst Allahu Akbar, in diesem Moment brichst du dein Gebet ab, das freiwillige Sunna-Gebet. Denkst du, die Belohnung bis zu dieser Zeit geht bei Allah verloren? Ich glaube nicht, weil Allah Azza wa Jal sagte, dass er die Belohnung eines Gutes tun, die nicht verloren gehen lässt. Und dann kommt noch hinzu, dass du ja die Möglichkeit hast, das Gebet nachzuholen. Und das ist das, was wir jetzt uns anschauen wollen. Imam Abu Dawud, rahimahullah, sagte, sechstens, wenn man die beiden Rak'a vor dem Fajr-Gebet nachholen soll, wenn man sie versäumt hat. 1267, Qais ibn Amr sagte, radiyallahu anhu, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sah einen Mann, nach dem Morgengebet 2 Rak'a verrichten. Das ist erstmal bis dahin ist ein Problem. Warum? Weil nach dem Fajr-Gebet ist verboten zu beten. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, das Morgengebet besteht aus 2 Rak'a. Guck mal, wie ein Lehrer beigebracht hat. Vielleicht der Mann weiß es nicht. Nicht jeder weiß die Anzahl der Raka'at. Tamam? Für dich ist es vielleicht normal, aber jemand, der neu zum Islam kommt, viele können sich nicht merken, wie viele Raka'at welches Gebet. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, das Morgengebet besteht aus 2 Raka'at. Dann sagte der Mann, ich hatte die beiden Raka'at vor dem Pflichtgebet nicht verrichtet. Und so habe ich es jetzt getan. Da schwieg der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Die darauf folgende Überlieferung, 1268, ist in etwa dieselbe wie vorher. Deswegen lassen wir die aus in diesem Zusammenhang. In diesem Hadith, liebe Geschwister des Propheten, hat er mitbekommen, was dieser Mann gemacht hat und hat darüber geschwiegen. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns, es ist erlaubt, das zu machen. Das bedeutet für uns, es ist erlaubt, das zu machen. Das steht natürlich etwas im Widerspruch zu der Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat, dass man nach dem Fajr-Gebet, nach dem Asr-Gebet betet. Aber eine Möglichkeit der Zusammenführung der Hadithe ist, dass man dies als eine Ausnahme betrachtet. Und die Argumente sind in diesem Hadith gegeben, denn der Prophet sallallahu alaihi hat das mitbekommen und hat darüber geschwiegen. Man hat dazu nichts gesagt. Deswegen entnehmen wir daraus, dass man das machen darf und Allah weiß am besten Bescheid. Die zweite Möglichkeit, wenn man diesen Konflikt aus dem Weg gehen will, dann kann man ganz einfach die zwei Raka'a nach dem Fajr-Gebet verrichten, nachdem die Sonne schon aufgegangen ist. Weil die Zeit ist sowieso vorbei. Die Zeit dafür ist vor dem Fajr. Vor dem Fard-Fajr. Zweite Möglichkeit, dann gehst du die Sache aus dem Weg und verrichtest sie, nachdem die Sonne aufgegangen ist. Und Allahu tabarak ta'ala a'lan. Habt ihr noch Kraft für danach? Oder?
Ja.
Tayyib. Okay, dann nehmen wir noch ein Kapitel, inshallah ta'ala. Siebtens, vier Raka'a vor und nach dem Dhuhr verrichten. Nachdem der Imam Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, über das Fajr-Gebet gesprochen hat, reden wir nun über das Dhuhr-Gebet. Und manche Ulama zählen ja als Fajr-Gebet als das erste Gebet am Tag. Und das ist die offensichtliche Vorgehensweise, wie hier vorgegangen ist. 1269. Weil wir fragen uns jetzt, was ist die Sunna beim Dhuhr-Gebet? Ist die Sunna vorher? Gibt es eine Sunna vorher? Wenn ja, wie viel Raka'at? Und gibt es eine Sunna danach? Wenn ja, wie viel Raka'at? Habiba, radiallahu anha, die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer darauf achtet, vier Raka'at vor und nach dem Dhuhr-Gebet zu verrichten, der ist dem Höllenfeuer verboten. In diesem ähnlichen Hadith ist nicht nur der Ansporn, dass man vor und nach dem Dhuhr-Gebet ein Sunna-Gebet verrichtet, sondern die unglaublich große Belohnung, aber unglaublich nicht im wahrsten Sinne des Wortes zu verstehen, weil wir glauben daran, aber ist die riesengroße Belohnung versprochen für diejenigen Menschen, die die Frauenabteilung ist auf der anderen Seite, von da musst du reinkommen. Von da vorne. Nein.
Von außen.
Außenrum. Vielleicht einer zeigt der Schwester. Das ist einfacher. Sag mir nachher. Außenrum von der Seite dort. Ist auch in diesem Hadith die große und gewaltige Belohnung Allahs Azza wa Jal für diejenigen, die eine Sunna des Propheten umsetzt, alayhi salatu wasalam. Du möchtest eine Garantie haben, dass Allah Azza wa Jal dich schützt vor dem Höllenfeuer? Bete vor und nach dem Dhuhr-Gebet vier Rak'at. Ist das schwer? Ist das schwer? Aber das ist, das Gelingen kommt von Allah Azza wa Jalla. Wer kann das? Wer schafft das, yani vier Rak'at jeden Tag vor und nach dem Dhuhr-Gebet zu verrichten? Ja? Weil das ist mit dem Fard-Gebet sind schon 12 geworden, richtig? Das sind 12 Rak'at. Weil das schaffen nur diejenigen Menschen, denen Allah tabaraka wa ta'ala Tawfiq gibt und sie stärkt und ihnen Gelingen schenkt, weil das ist keine einfache Angelegenheit. Vielleicht schaffst du es einmal, vielleicht schaffst du es zweimal, vielleicht schaffst du es dreimal, aber die Sunna regelmäßig zu machen. Aber vergesst nicht, liebe Geschwister, man kann auch, wenn man die Sunna nur einmal umgesetzt hat, hat man einen Anteil an dieser Belohnung. Ja? Weil welcher Mensch ist dazu stand, es immer zu machen? Das ist eine andere Angelegenheit. طيب. Auf jeden Fall, hier aus diesem Hadith, wir haben vorher schon erfahren, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer jeden Tag 12 Raka'a freiwillig betet für Allah, dem baut Allah ein Haus im Paradies. Und dann haben wir gesagt, dass zusammengefasst sind das, dann 2 vor Fajr, 4 vor Dhuhr, 2 nach Dhuhr, zwei nach Maghrib, zwei nach Isha. In diesem Hadith erfahren wir, man kann vier vor Dhuhr verrichten und man kann auch vier nach dem Dhuhr-Gebet verrichten. Weil wer das macht, ist noch besser. Ja. Darf man das regelmäßig machen? Das ist selbstverständlich. Er sagt ja, man hafadha ala arba'i rak'atin qabla dhuhrin wa arba'in ba'daha haruma ala nar. Das heißt also, das ist die Regelmäßigkeit, die führt zu der gewaltigen Belohnung. Tayyib, diese vier Rak'at, wie werden sie verrichtet? Das sehen wir, also das heißt, diese vier Rak'at, werden die zwei Rak'at verrichtet und dann nochmal zwei? Oder verrichtet man vier auf einmal, wie beim Dhuhr-Gebet? Und wenn man vier auf einmal gebet, wie beim Dhuhr-Gebet, setzt man sich nach der zweiten Raka'a hin zum Tashahud, zum ersten Tashahud oder nicht? Schauen wir uns die zweite Überlieferung an, 1270. Abu Ayyub radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn man vor dem Dhuhr vier Raka'a ohne Taslim verrichtet, so werden einem die Türen des Himmels geöffnet. Auf dieser Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam erfahren wir, dass man ein Grund dafür sein kann, dass Allah tabaraka ta'ala deine Gebete annimmt und dein Dua annimmt. Allah azza wa jal hat uns mitgeteilt über seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass es Ursachen gibt dafür, dass dein Dua erhört wird, und es gibt Ursachen dafür, dass dein Dua abgelehnt wird. Weil manche Leute sagen, Allah hat doch gesagt, وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Euer Herr hat gesagt, macht Dua, ich werde euch erhören. Richtig? Tayyib. Die Frage ist, gibt es Voraussetzungen dafür, dass Allah Dua erhört? Wer sagt, ich weiß nicht, dann stellen wir ihm die Frage, was denkst du, wenn jemand Dua macht zu Allah, aber gleichzeitig zu einem anderen außer Allah? Merkst du? Fayyida Dua merkt automatisch Ikhlas. Ikhlas ist Voraussetzung für den Dua. Allah erhört kein Gebet, das zu anderen gemacht wird außer Allah. Heißt es, dass dieser Mensch Mukhlas sein muss, Muwahhid sein muss, Muslim sein muss? Nein, das habe ich nicht gesagt. Weil Allah tabaraka ta'ala erhört auch das Bittgebet seines Dieners, des Mushrik, aber Voraussetzung ist einfach Dua für Allah alleine. Das haben wir im Koran, lesen wir das. In Notlagen erhört Allah das Dua auch von den Götzendienern. Tamam? Warum? Weil in dem Moment, was machen sie? In dem Moment rufen sie niemanden an, außer Allah. Tabaraka ta'ala. Das ist die Sache. Deswegen, es gibt Voraussetzungen. Und es gibt Gründe. Und ein Grund, wie du quasi mitwirken kannst, wie du dafür sorgen kannst, dass Allah subhanahu wa ta'ala durch seine Barmherzigkeit dein Dua erhört, indem du was Gutes tust. Das Gutes tust und durch dieses Gute bittest du Allah, dass er dein Dua erhört. Das heißt, man Tawassul. Das heißt, du bittest solch ein Gebet und dann sagst du, ja Allah, aufgrund meines Gebetes, das ich gemacht habe gerade eben, bitte erleichter mir, nimm mir eine Sorge weg in diesem Leben. Schenke mir Gesundheit, schenke mir das Paradies, vergib mir meine Sünden aufgrund dieser guten Tat, die ich gerade gemacht habe. Und eine davon ist das Salah, vier Raka'at vor dem Dhuhr-Gebet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Arba'un qabla dhuhri leysa fihinna taslim, tuftahu lahunna abwabu s-sama. Dann werden die Tore des Himmels eröffnet. Und wenn die Tore des Himmels geöffnet werden, für dieses Salah, was du verrichtet hast, ist ein Grund, ist ein Hinweis auf was? Dass Dua erhört wird. Es ist ja logisch, weil dein vier Raka'at, was machst du in diesem vier Raka'at? Du machst doch Dua die ganze Zeit, oder nicht? Sagst du nicht, Rabbi khbirli, warhamni, wajburni, wahdini, warzuqni, astaghfirullah, astaghfirullah. Sagst du nicht beim Salah, Allahumma salli ala Muhammad. Sagst du nicht beim Salah, ihdina s-salat al-mustaqim. All dieses wird durch dieses Tor im Himmel erhöht, emporgehoben. Deswegen, diese vier Raka'at vor dem Dhuhr-Gebet sind Sachen, die man auf keinen Fall vergessen sollte. Bedeutet dieser Hadith, dass man es nur so auf diese Art verrichten darf? Die Antwort lautet nein. Weil der Prophet a.s. hat lediglich darauf hingewiesen, wie man es verrichten kann. Und deswegen, wir haben drei verschiedene Versionen, wie wir diese vier Raka'at vor dem Dhuhr verrichten können. Version Nummer 1, wie hier in diesem Hadith erwähnt. Ich bete vier Raka'at ohne Taslim dazwischen. Das ist der offensichtliche besondere Hadith, er sagt extra, ohne Taslim. Das heißt, vier zusammenhängend. Aber nun stellt sich die Frage, setzt man sich dazwischen hin oder nicht? Setzt man sich dazwischen hin oder nicht? Die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, haben zwei Meinungen dazu. Die eine sagt ja, die andere sagt nein. Beides ist möglich. Aber offensichtlich, oder dem Hadith näher, ist, dass man sich nicht hinsetzt. Das ist die erste Version. Man setzt sich nicht hin. Zweite Version ist, man betet mit einem Taslim, alle vier Rak'at, und setzt sich dazwischen hin. Begründung ist was? Begründung sind andere Überlieferungen. Begründungen sind Überlieferungen wie zum Beispiel das Dhuhr-Gebet an sich, das Asr-Gebet an sich. Das sind auch vier Rak'at, an denen dazwischen sich hingesetzt wird. Aber ihr seht schon, die Problematik ist, das eine auf das andere zu übertragen, ist so sein Ding. Und die dritte Version ist, dass man zwei Rak'at verrichtet, das Gebet beendet und dann wieder zwei Rak'at verrichtet und das Gebet beendet. Und darin steckt wahrscheinlich die größte Belohnung. Warum? Weil es die von allen Versionen anstrengendste ist. Das sind drei verschiedene Versionen, die du... Und das gleiche gilt vor dem Asr-Gebet. Vor dem Asr-Gebet ebenfalls. Und deswegen nehmen wir noch den letzten zwei Hadithe, noch dazu, weil hier das gleiche gilt. Kapitel 8, vor dem Asr-Gebet beten. 1271, Ibn Umar radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah erbarme sich dessen, der vor dem Asr-Gebet vier Rak'a verrichtet. Rahimallahum ra'an, salla qabla al-Asr arba'an. Das heißt, was wir gerade gesagt haben zum Dhuhr-Gebet, wie man die Gebet verrichtet, gilt auch für das Asr-Gebet. Das ist ebenfalls eine Sunna des Propheten alaihi salatu wasalam, dass man vor dem Asr-Gebet vier Rak'a'at verrichtet. طيب, heißt das, dass man nur vier Rak'at verrichten. Was, wenn ich nur zwei verrichten möchte? Darf ich auch zwei verrichten? Schauen wir uns die nächste Überlieferung an, 1272. Guck mal, wie schön Imam Abu Dawud die Hadithe geordnet hat. Ja? Als würde er schon vorwegnehmen, welche Frage kommen wird. Und hat es, weil der Mann hat es schon Mühe gegeben. Der Mann ist nicht umsonst ein Imam. Ali radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor dem Asr-Gebet zwei Rak'at zu verrichten pflegte. Hier hast du die Antwort. Also darfst du zwei verrichten, darfst du vier verrichten. Hauptsache du betest. Hauptsache du zeigst Allah tabaraka ta'ala, dass du ihn liebst, dass du versuchst, ihm näher zu kommen. Denn der Diener achtet auf diese, derjenige Muslim, der achtet auf diese freiwilligen Gebete. Ich weiß, manchmal schwer bei der Arbeit, du willst dein Fardgebet verrichten, du bist bedrängt und du hast keine Zeit vorher, keine Zeit nachher. Aber diese Gebete sind Grund dafür, dass Allah azza wa jalla dich liebt. Das haben wir erfahren im Hadith bei Bukhari und Muslim, dass Allah subhanahu wa ta'ala, Hadith Qudsi, wo er sagt, لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Mein Diener nähert sich mir mit freiwilligen Taten so lange, bis ich ihn liebe. Bis ich ihn liebe. Und guck, was bedeutet, wenn Allah dich liebt. Wenn Allah dich liebt, du siehst das, die Wahrheit als Wahrheit. Allah sieht dich nur dort, wo er dich gerne sehen möchte. Du fährst nur das an, was du anfassen darfst. Du schaust nur das an, was du anschauen darfst. Und wenn du deine Hände hebst und zu Allah Dua machst, gibt er dir das Beste, was er dir geben möchte. Deswegen, liebe Geschwister, die freiwilligen Gebete, wenn sie auch anstrengend sein mögen, ist eine Frage der Gewohnheit. Und wenn du nicht vier schaffst, dann mach wenigstens zwei. Es gibt Zeiten, in denen du verreist. Es gibt Zeiten, in denen du krank bist, in denen du diese Gebete nicht verrichten kannst. So wird Allah Ta'ala dir diese Belohnung trotzdem aufschreiben, aufgrund seiner Huld uns gegenüber. Wallahu a'lam, machen wir an dieser Stelle Stopp, inshallah ta'ala. Beim nächsten Mal, idhnillah, machen wir weiter beim Hadith 1273. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.